Rethinking Photography.
Fotografie neu denken, der Podcast.
Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Fotografie neu denken. Mein Name ist Andy Scholz.
Rethinking Photography.
Ja, heute geht es um Johanna Spanke und ihre Publikation und Dissertation Photo Murals, die beim De Gruyter Verlag erschienen ist und 2024 in der Kategorie Fototheorie und Essayistik die Goldmedaille beim Deutschen Fotobuchpreis erhalten hat. Und weil sie damit Goldpreisträgerin in dieser Kategorie ist, haben wir sie dieses Jahr 2025 in die Jury des Fotobuchpreises berufen, der im November in Regensburg vergeben wird. Ja, herzlich willkommen zu meinem Podcast, Johanna. Ich freue mich auf das Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr.
Ja, dann stell dich doch einfach mal gerne mal unseren Hörern kurz vor.
Ja, ich bin Kunsthistorikerin und auch Fotohistorikerin, weil das ja vor allem auch der Fokus meiner Dissertationsschrift gewesen ist. Ich arbeite derzeit an der Universität Hamburg in einem Forschungsprojekt, das von der EU gefördert wird. Ja, für das Postdoc-Projekt ist tatsächlich der Fokus nicht mehr primär auf der Fotografie, sondern vor allem auf Kolonialdenkmälern. Das ist ja in den letzten Jahren ein sehr wichtiges Thema geworden, wie man einen Umgang mit diesen sozusagen finden kann. Und mein Fokus liegt vor allem auf Denkmälern, die Christopher Columbus darstellen. Und ich beschäftige mich damit, wie zeitgenössische KünstlerInnen damit in den letzten Jahren umgegangen sind und was da für Interventionen stattgefunden haben. Da spielt natürlich dann doch die Fotografie auch wieder eine Rolle, weil eben diese Interventionen auch häufig nur temporärer Art gewesen sind und dann häufig eben durch FotografInnen auch dokumentiert wurden. Und man kann eben auf diesen Fotografien auch sehen, dass die KünstlerInnen eben sehr bewusst auch mit dem fotografischen Medium umgehen und diese Inszenierung immer noch auf eine ganz bestimmte Art und Weise dann stattfindet, weil sie eben wissen, dass ja häufig diese Interventionen oder auch Performances sind es teilweise auch dann nur durch die Fotografie oder eben teilweise auch durch Video der Nachwelt sozusagen überliefert sind. Und das ist das, was ich gerade mache. Ich habe dazu so ein bisschen gefunden, da zieht sich vielleicht so ein bisschen der Faden durch von der Dissertation auch, indem ich mich ja auch in der Dissertation schon mit Kunst im öffentlichen Raum im weitesten Sinne beschäftigt habe, eben mit den fotografischen Wandbildern, die in unterschiedlichen, teilweise eben auch öffentlichen Räumen zu finden waren. Und ich vor allem auch den Fokus ja schon auf Mexiko zum einen und die USA gelegt hatte. Und Mexiko war auch ein bisschen der Ausgangspunkt eben dieses Postdoc-Projekts, in dem ich mich da eben mit einer Arbeit beschäftigt habe, die am Columbus-Denkmal in Mexiko stattgefunden hat. Und da kann man so ein bisschen vielleicht den roten Faden nachvollziehen.
Ja, gehen wir da mal so ein bisschen rein in diese Wandbilder. Das Stichwort hast du schon genannt, Photomurals. Wir sprechen da von Anfang des 20. Jahrhunderts. Wandbilder Anfang des 20. Jahrhunderts?
Ja, genau. Also das ist auch sicherlich ein bisschen die Frage, die mich damals überhaupt erst auf das Thema gebracht hat, weil ich das nämlich, mir das auch nicht so klar war, wie früh es tatsächlich schon fotografische Wandgestaltungen gegeben hat. Ich bin damals auf das Thema gekommen über die Beschäftigung mit einer mexikanischen Fotografin, die in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Mexiko gearbeitet hat und in Mexiko auch sehr bekannt ist, Lola Alvarez Bravo. Und da hatte ich mich vor allem mit Fotomontagen beschäftigt, die sie gemacht hat, und hatte dann gelesen, dass sie einige eben auch als Wandgestaltung umgesetzt hat. Und das hieß dann immer im Spanischen Fotomural, was fotografisches Wandbild eigentlich bedeutet. Und ich kannte ja in Mexiko eben diese Tradition der Wandbilder und habe mich dann gefragt, was das überhaupt eigentlich sein soll, ein fotografisches Wandbild. Und bin dann darauf gekommen, dass es tatsächlich in den 20er und 30er Jahren erste, vor allem auch dann künstlerische Beschäftigung mit diesem Medium gab und da eben schon fotografische Wandbilder entstanden sind, unter anderem im Rockefeller Center von so bekannten Namen wie Edward Steichen und Margaret Burke White. Und damit habe ich mich dann auseinandergesetzt und musste sehr viel sozusagen in Archiven buddeln, um diese Beispiele zu finden, weil die tatsächlich alle nicht mehr erhalten sind. Also das war auch so ein bisschen so ein Zeitphänomen und musste dann eben Aufnahmen finden, auf denen die dokumentiert sind und habe dann eben geguckt, was da überhaupt drauf ist und wie sich diese Wandbilder eben zueinander verhalten. Man findet dann auch sehr viele Beispiele, die sozusagen auch die frühe Form der Fototapete eigentlich sind. Da habe ich ein Beispiel gefunden, was meiner Erkenntnis nach das früheste Beispiel dann war von 1927 in einem Privathaus in Chicago, wo es einfach eigentlich um einen Urlaubsschnappschuss sozusagen eines Ehepaares ging vom Taj Mahal in Indien, die dann nach ihrer Rückkehr von dieser Reise dieses Bild in Großformat an die Wand gebracht haben wollten. Und die Firma Kodak hat halt zu dieser Zeit bereits großformatige Fotopapiere entwickelt. Und das war dann eben technisch schon möglich, die sozusagen in verschiedenen Bahnen nebeneinander aufgeklebt auf die Wand zu bringen. Und das fand ich total faszinierend. Und daraus ist dann eben das Buch entstanden.
Also das waren tatsächlich Vergrößerungen, also Belichtungen vom Negativ, die da an die Wand gebracht wurden.
Genau, und die wurden dann aufgeklebt auf die Wand. Da findet man bei Kodak tatsächlich auch, also ich war auch in Rochester, New York, in diesem Kodak-Archiv im George Eastman House und da findet man tatsächlich auch so kleine Kataloge zum Beispiel, wo diese technischen Sachen dann erklärt werden. Also in verschiedenen Bahnen wurden die dann eben aufgeklebt und teilweise noch lackiert, um die etwas haltbarer zu machen. Und dieses Material eben auch diente auch dazu, dass man sozusagen in ArchitektInnen und DekorateurInnen, was ja damals so ein eigenes Feld war, auch zu erklären, wie sie das eben umsetzen konnten. Und das fand ich sehr spannend.
Absolut. Warum denn gerade in Nordamerika? War das denn auch in Europa populär?
Genau, also es hat sich tatsächlich auch in Europa abgebildet, zum Beispiel in großen Ausstellungen wie dieser Presseausstellung, wo er Lisicki 1928 dann auch so ein, was er Fotofresko genannt hat, umgesetzt hat, was auch so eine großformatige Fotomontage war. Aber dieses Phänomen, was ich eben in dem Buch, deswegen heißt das Buch auch Photomurals, was man sich vielleicht erstmal erschließen muss, dass es wirklich eine eigenständige Begrifflichkeit dann findet, die sich so stark durchsetzt und mit der eben dann auch vor allem KünstlerInnen, also FotografInnen arbeiten, die sich eben auch vor allem als künstlerische FotografInnen verstehen. Das war zum Beispiel Margaret Burke White sehr wichtig, dass das eben auch ihre künstlerische Vision ist, sozusagen, die dann in diesem fotografischen Wandbild umgesetzt wird. Das ist tatsächlich ein sehr stark US-amerikanisches Phänomen und ich habe da eben immer wieder in den Archiven Bezugspunkte gefunden zu Mexiko, weil eben in Mexiko in den 1920er Jahren sich diese Bewegung des Muralismo entwickelt hat, also der mexikanischen Wandmalereibewegung, die auch sehr stark von der Regierung gefördert wurde. Und da ging es eben darum, dass Künstler, jetzt muss ich das nicht gendern, weil es vor allem eben männliche Künstler waren wie Diego Rivera, denen ja vielleicht ein Begriff ist, dort großformatige Fresken in öffentlichen Gebäuden umgesetzt haben. Und da ging es vor allem auch eben darum, eine nationale Identitätsfindung voranzutreiben. Also es ging darum, die mexikanische Identität nach der Revolution, die kurz vorher stattgefunden hatte, im Wandbild umzusetzen. Und das auch Leuten, die beispielsweise, wie es in Mexiko der Fall war, nicht lesen und schreiben konnten, dann das verständlich zu machen im Bild. Also es ging sozusagen um eine Volksbildung, wenn man so will. Und da gibt's immer noch einige Beispiele in Mexiko, viele Beispiele, die man besichtigen kann. Und diese mexikanischen Künstler sind dann auch in die USA gegangen und haben da einige Wandmalereien umgesetzt. Diego Rivera zum Beispiel in Detroit und eben auch im Rockefeller Center in New York. Und die haben eben große Aufträge bekommen, die die US-amerikanischen KünstlerInnen zu der Zeit nicht bekommen haben. Also die MexikanerInnen waren sozusagen zu der Zeit populärer in den USA und denen wurde auch mehr zugetraut, was eben diese großen Aufträge in öffentlichen Gebäuden anging. Und es gab da sozusagen auch dann so ein bisschen Wettkampf darum, wer diese Aufträge bekommt. Die US-amerikanischen KünstlerInnen haben sich beschwert, dass sie da immer zu kurz kamen. Und dann hat das Museum of Modern Art 1932 eine Ausstellung ins Leben gerufen, die Murals by American Painters and Photographers hieß. Und da sollten sozusagen auch dann den US-amerikanischen KünstlerInnen und zum ersten Mal eben auch FotografInnen die Möglichkeit geboten werden, dass sie sich da sozusagen ins Spiel bringen konnten, um eventuell Aufträge zu bekommen für auch Wandarbeiten im öffentlichen Raum. Und da haben dann eben auch, also die FotografInnen wurden ein bisschen verspätet eingeladen erst zu der Ausstellung. Das war sozusagen, ja, dann so ein bisschen der zweite Gedanke erst, dass man die auch einbeziehen konnte. Und dann haben beispielsweise Edward Steichen hat eine große Arbeit gemacht, die dann im Museum of Modern Art zu sehen war. Und das war tatsächlich auch die erste Ausstellung im Museum of Modern Art, die überhaupt auch Fotografien gezeigt hat. Und da waren diese eben sozusagen als Form von Entwürfen zu sehen, die man dann hätte als großformatige Arbeiten auch umsetzen können. Und Edward Steichen hat dann eben auch im Rockefeller Center später eine fotografische Wandarbeit realisieren können.
Ja, die Realisierung sozusagen war ja mit Sicherheit auch sehr kostspielig und nicht so einfach. Und dazu kommt ja noch, dass das Papier natürlich sehr lichtempfindlich ist oder die Papiere waren ja nicht so hoch entwickelt wie heute. Das war mit Sicherheit gar nicht so einfach.
Ja, genau. Aber das war tatsächlich dadurch, dass die dann auch lackiert wurden und haltbarer gemacht wurden, war das nicht so ein großes Problem. Und die waren ja auch in Innenräumen dann tatsächlich, wo das vielleicht jetzt nicht so ein großes Problem war wie in Außenräumen. Und tatsächlich hat Kodak dann auch damit geworben, dass das eine kostengünstigere Lösung sei, als zum Beispiel edlere Tapeten zu nehmen, die man vielleicht teurer hätte kaufen müssen. Also es wurde dann eigentlich schon so ein demokratischeres Medium, wenn man so will, was auch daran richtete, dass Privatleute das sozusagen zu Hause sich eben auch aufhängen konnten. Und womit sie auch geworben haben, was vielleicht auch interessant ist in der Zeit, ist, dass man das dann eben wieder abnehmen konnte und dann das durch ein aktuelleres Motiv zum Beispiel ersetzen konnte. Und das war auch was, was von großem Interesse war, dann sozusagen der Schnelllebigkeit des modernen Lebens anzupassen.
Also du hast jetzt gerade auch schon das Wort Demokratie erwähnt, dass es ein demokratisches Medium wurde vielleicht sogar. Wurde es denn dann auch zu einem politischen Medium?
Ja, das war auf jeden Fall in Mexiko so und in den USA. Also, weil in Mexiko war das tatsächlich auch in Gebäuden, die vielleicht noch mehr sich an die die mehr der allgemeinen Bevölkerung sozusagen zugänglich waren. Und in den USA war das dann zum Beispiel im Rockefeller Center. Da konnte man auch, also dieses eine Beispiel, was ich recht intensiv bespreche in dem Buch, ist von Margaret Burke White, ein großes fotografisches Wandbild, also Photomural in der Eingangsrotunde der Radio Corporation of America, weil die da eben auch ihren Sitz hatten dann im Rockefeller Center. Und da konnte man zum Beispiel auch Führungen machen und wurde dann durch diese Räume geleitet. Und was ich in dem Buch eben auch untersuche, ist, dass in beiden Ländern sozusagen auch Ideen von nationaler Identität in diesem Medium verhandelt werden. Also, dass es zum Beispiel dann in Mexiko ging es eher darum, eben zum Beispiel um Revolutionsmotive oder es ging auch um die prähispanische Vergangenheit des Landes, was damals sozusagen so die wichtigen Wurzeln waren, auf denen sich die nationale Identität gründen sollte. Und in den USA ging es darum, dann eher Vorstellung von Modernität, von Industrialisierung in diesen Wandbildern umzusetzen. Also zum Beispiel hat Edward Steichen im Rockefeller Center in der Wandarbeit, die er in einem Kinovorraum gemacht hat, da ging es um Luftfahrt und da ging es eben darum, die USA als Luftfahrtnation. Und da hat er eben zum Beispiel unterschiedliche, teilweise Close-ups von Flugzeugteilen in dieses Wandbild integriert. Und das ist wirklich, muss sehr beeindruckend gewesen sein. Leider kann man das natürlich nicht mehr nachvollziehen, weil es das eben so nicht mehr gibt.
Aber Dokumentationsfotos gibt es davon. Das ist ja sicherlich dokumentiert worden, oder nicht?
Ja, genau. Es gibt davon tatsächlich sehr viele, Gott sei Dank, Dokumentationsaufnahmen, die ich im Archiv, im Museum of Modern Art vor allem gefunden habe, wo Teile von Steichens Archiv sind. Und da gibt's Gott sei Dank sehr viele Aufnahmen. Er hat dazu, oder ja, ich weiß nicht, ob es er war, aber es wurde auf jeden Fall auch schriftlich dokumentiert, teilweise, was darauf zu sehen ist. Und das konnte man sich dann eigentlich sehr gut erschließen. Und es wurde auch in der Presse zu der Zeit sehr viel besprochen. Und ich habe dann aber in der Arbeit auch nochmal einen Bogen gemacht, sozusagen das Ganze mit Mexiko dann nochmal abgeschlossen, weil in Mexiko dann tatsächlich so Ende der 40er, Anfang der 50er auch fotografische Wandbilder eben auftauchen. Ich hatte ja schon erwähnt, unter anderem von Lola Alvarez Bravo. Und da tatsächlich habe ich leider weniger gute und auch weniger überhaupt Aufnahmen gefunden, die diese Sachen dokumentieren, aber es gibt sie auf jeden Fall auch. Und da muss man dann schon musste ich etwas mehr graben, um die dann zu finden, weil tatsächlich in ihrem eigenen Archiv auch teilweise, gerade was das angeht, einige Lücken sind. Da muss man dann irgendwie gucken, da hatte ich dann zum Beispiel Aufnahmen gefunden in dem Archiv des Architekten, der das betreffende Gebäude dann gebaut hat. Und da wurde zum Beispiel diese Arbeit dann auch halbwegs gut dokumentiert, sodass ich das dann mal sehen konnte, wie das überhaupt ausgesehen hat.
Kannst du mal so eine Zeitleiste sagen? Also wann begann das? Wann war die Hochzeit und wann ebbte das vielleicht ab?
Ja, also das ging los Ende der 20er Jahre. Ich hatte da ja schon erwähnt, dass sozusagen das, was ich in der Presseliteratur der 30er Jahre dann gefunden habe, was als erstes Fotomural sozusagen bezeichnet wird, von 1927 ist. Und das ist dann ja über diese MoMA-Ausstellung 1932, dann gab es eben einige Aufträge Anfang der 30er Jahre vor allem an diese wirklich namhaften FotografInnen, also zum Beispiel Margaret Burke White. Und dann geht eigentlich auch schon das los, dass es sich vor allem um Fototapeten im privaten Raum handelt. Und in Mexiko kommt das dann eigentlich erst eben in den 40er. Also ich habe dann von 1949 ein Beispiel und dann geht es da eben in den 50er Jahren weiter, dass da dann sogenannte Fotomurales eben entstehen. Vor allem habe ich eben Beispiele von Lola Alvarez Bravo in dem Buch. Und das sind eben die dann auch sich so, also wirklich als, wo Fotomural sozusagen als künstlerisches Medium gedacht werden kann und eben nicht eben als Fototapete, wo man vielleicht häufig dann gar nicht weiß, wer die FotografInnen überhaupt sind. Das war zum Beispiel Margaret Burke White auch sehr wichtig, dass da zum Beispiel eine Unterscheidung gemacht wird, weil die technische Umsetzung konnten die FotografInnen selber gar nicht machen. Die haben dann halt die Aufnahmen gemacht. Also sie hatte für das Rockefeller Center beziehungsweise die Radio Corporation of America die Aufnahmen gemacht. Und die wurden dann von einem Studio sozusagen technisch umgesetzt. Und ihr war es sehr wichtig eben zu betonen, dass es ihre künstlerische Vision ist und dass die technische Umsetzung dann jemand anders macht. Aber das ist dann sozusagen nachrangig. Genau.
Gehen wir mal ein bisschen in das Buch rein, um so eine Dissertation zu schreiben. Da geht man ja nicht einfach los und nimmt sich irgendein Thema, sondern da gibt's vielleicht eine Initialzündung. Welche war das bei dir zum Beispiel?
Ja, bei mir hat sich das so Stück für Stück entwickelt. Ich habe schon im Studium eben mich mit mexikanischer Fotografie vor allem auseinandergesetzt, also teilweise auch mit Fotografie allgemein. Aber das, worüber ich dann meine Masterarbeit geschrieben habe, waren schon Fotomontagen von Lola Alvarez Bravo. Und da habe ich dann auch schon einen zumindest kurzen Forschungsaufenthalt Gott sei Dank über ein Stipendium finanzieren können am Center for Creative Photography in Tucson in Arizona. Und da ist das Archiv von Lola Alvarez Bravo. Und dann bin ich halt auch immer mehr sozusagen eingestiegen, ja, wie sind überhaupt diese Fotomontagen, die sie teilweise gemacht hat, wo sind die erschienen, was ist damit passiert und so weiter. Und dann bin ich schon auf Hinweise gestoßen, dass gerade diese Fotomontagen, dass da einige eben auch als Wandgestaltung umgesetzt wurden. Und darunter konnte ich mir erstmal überhaupt nichts vorstellen und habe dann aber einige Aufnahmen gefunden, wo man das sehen konnte, wie die installiert waren. Und das passte dann tatsächlich aber nicht mehr in die Masterarbeit. Und dann war das aber sozusagen die Idee für die Dissertation. Die war sozusagen dann geboren. Und dann habe ich da weitergemacht. Also dann habe ich geguckt, woher kommt das? Was gab es da vorher schon? Und habe mich dann tatsächlich auch irgendwann dann wirklich darauf fokussiert, was passiert dazwischen, also auch gerade in der Zeit zwischen den 30er und 50er Jahren, zwischen Mexiko und den USA und in dieser Aushandlung eben zwischen Malerei und Fotografie. Das ist das, was mich dann in der Arbeit vor allem eben auch interessiert hat, weil ich festgestellt habe, dass es dazu eben noch nichts gab. Und da gab es aber einige Hinweise immer wieder in den Archiven darauf, dass das halt eben eine ganz wichtige Verbindung ist, weil sich viele KünstlerInnen und FotografInnen in der Zeit eben auch, haben sozusagen nach Mexiko geschaut, was die da eigentlich machen, und die waren tatsächlich eben auch sehr bekannt in den USA und und daraus ist das dann gewachsen, immer mehr.
Ja, der Rest ist dann ja quasi Geschichte. Jetzt hast du ja die Goldmedaille in der Kategorie 7 Fototheorie und Essayistik beim Deutschen Fotobuchpreis gewonnen. Wie war denn eigentlich der Weg dahin? Wie bist du darauf gestoßen?
Ja, ich hatte das tatsächlich schon vor längerer Zeit gesehen, dass es diesen Preis gibt, weil mich auch tatsächlich Fotobücher auch natürlich interessieren. Also wenn man sich ja theoretisch mit FotografInnen beschäftigt, da haben auch viele, also Lola Alvarez Bravo zum Beispiel auch Fotobücher gemacht. Und aus dem Studium war dann auch irgendwie noch diese Beschäftigung sehr präsent, weil tatsächlich die erste Ausstellung, an der ich so als Studentin noch mitgearbeitet habe, da ging es um Spanien im Fotobuch. Das hat damals meine jetzige Chefin Margit Kern, die jetzt auch an der Universität Hamburg ist, damals noch in Berlin umgesetzt. Und diese Beschäftigung war für uns total spannend, weil das natürlich irgendwie so ein ganz eigenes Medium ist, und ich kannte deswegen den Preis schon, und dann hat mich aber tatsächlich mein Kollege Fabian Röderer auch noch mal letztes Jahr darauf aufmerksam gemacht, dass es da ja jetzt auch diese Fototheorie-Kategorie gibt, und dann habe ich gedacht, da kann ich ja dann mein Buch einfach mal einreichen. Man weiß das natürlich nie, man fragt sich dann immer, wer sich da wohl alles so bewirbt, weil man natürlich manchmal dann denkt, ach, das ist ja in Anführungsstrichen nur die Dissertationsschrift. Aber ich habe dann eben auch das Buch zum Beispiel von Katharina Günther gesehen, das ja auch eine Dissertation ist. Tatsächlich ja auch die Verbindung zwischen Malerei und Fotografie, und dachte dann, das versuche ich jetzt einfach mal, und habe das dann mit eingereicht. Und bin da auch ganz froh gewesen, weil sich daraus natürlich dann auch noch dass das Ganze nochmal eine andere Aufmerksamkeit bekommt, die man so vielleicht mit einer Dissertation nicht erreichen würde. Und es gibt ja tatsächlich auch nicht so viele Preise, auf die man sich bewerben kann, mit Dissertationen überhaupt, aber auch mit gerade welchen, die sich mit Fototheorie beschäftigen. Das ist schon toll, dass es da eben diese Kategorie gibt. Und ich glaube, das ist auch eine super Ergänzung zu dem, was dann da eben auch es an anderen Kategorien gibt und die dann ja auch alle in Regensburg man bewundern konnte, die verschiedenen Fotobücher und so. Und das war, toll, eben dann die fototheoretischen Arbeiten sozusagen da auch eben mitzusehen.
Ja, wunderbar. Das hört sich super an, vor allen Dingen, weil sich dann ja unsere Rechnung aufgeht, weil das hatten wir natürlich gehofft, dass es genau so gesehen wird. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Und vielen Dank auch dafür an den Kollegen, dass sich das so weit rumgesprochen hat schon. Und sehr gerne weiterempfehlen an alle, die da über Fotografie schreiben. Ja, und jetzt gehen wir noch mal ein bisschen ins Buch rein, weil die Dissertation muss ja auch verlegt werden. Das war quasi dann auch die erste Verlegung der Dissertation.
Genau, man hat ja die Pflicht auch, das zu veröffentlichen. Also es ist ja auch in der Dissertationsordnung so festgelegt. Und unser Glück war es dann eben auch, dass wir haben in Hamburg so eine Arbeitsgruppe, wo eben einige Dissertationen auch entstehen und entstanden sind. Und wir haben uns da eben schon in der Dissertationsphase durch auch mit unserer Betreuerin Margit Kern eben sehr stark ausgetauscht darüber, was man da vielleicht machen könnte. Und dann ist eben die Idee entstanden, auch bei De Gruyter anzufragen, da auch eine Reihe zu machen an Büchern, und die erscheinen jetzt nach und nach. Und meins war eben das erste in dieser Reihe, und das dauert natürlich dann immer noch relativ lang, bis dieses Buch dann erscheinen kann. Man muss die ganzen Bildrechte zum Beispiel ja auch irgendwie abklären, damit muss man sich in der Dissertationsphase gar nicht so beschäftigen, aber das ist dann natürlich der große Schritt vor der Veröffentlichung, und geht dann den Text auch natürlich noch sehr, sehr oft durch und hat dann eine Lektorin, die da nochmal drüber guckt und so. Das ist alles ein ganz langer Prozess, und das Buch ist dann, das hat glaube ich dann nochmal ein Jahr gedauert, bis das Buch dann erschienen ist.
Apropos Bildrechte, was ist denn jetzt, wenn jemand sagt, oh, ich will aber jetzt ganz viel Geld haben dafür, dass das da veröffentlicht wird?
Ja, das ist natürlich, also das ist was, was man immer hört, gerade wenn man natürlich auch mit FotografInnen oder KünstlerInnen arbeitet, die teilweise noch leben oder die eben noch nicht so lange verstorben sind, dass man da sehr viel beachten muss und es vor allem eine sehr teure Angelegenheit dann ist. Also man muss auch irgendwie immer gucken, wo ist das überhaupt erschienen und wer hat die Rechte an diesen Bildern. Und dann muss man die Person dann anschreiben und dann hoffen, dass sie einem das vielleicht sogar so zur Verfügung stellen. Aber in der Regel ist es schon ja eine recht teure Angelegenheit, dann das alles zusammenzubekommen und zu finanzieren, genau.
Jetzt mal zur kunstgeschichtlichen oder fotogeschichtlichen Einordnung eures Instituts. Also ihr reiht quasi die Fotografie ganz selbstverständlich in die Kunstgeschichte ein.
Ja, genau. Also wir haben einige, die eben auch das als Forschungsgebiet haben und die halt eben in dem Bereich lernen. Und in Hamburg war ja zum Beispiel auch Wolfgang Kemp, der in Deutschland im Bereich Fototheorie sehr viele Grundlagen erarbeitet hat, und diese Tradition führen wir sozusagen auch heute fort, indem wir auch immer wieder eben auch Veranstaltungen anbieten oder eigene Forschungsprojekte haben, die sich mit der Fotografie beschäftigen, und das ist immer noch ein wichtiger Bestandteil, würde ich sagen, auch an vielen kunsthistorischen Instituten, die sich mit Foto und Fototheorie auseinanderzusetzen.
Apropos Fototheorie, Fotogeschichte, hast du mit den Fotomurals jetzt einen Punkt gesetzt und etwas gefunden, was so noch nicht beleuchtet wurde?
Ja, ich glaube schon. Also ich finde ja immer, Wissenschaft ist wie so ein Mosaik, wo jeder sozusagen sein Steinchen dazu setzt, und das ergänzt sich dann hoffentlich am Ende zu einem immer vollständigeren Bild, also und ich hoffe, dass ich da eben auch ein Steinchen hinzufügen konnte, was das Bild dann sozusagen vollständiger macht, wie sich die Fotografie als Medium und auch als künstlerisches Medium eben entwickelt hat. Und ich habe da natürlich aber auch auf grundlegende Arbeiten zum Beispiel von Wolfgang Kemp eben zurückgreifen können, der dann da schon eben Grundlagenarbeit gemacht hat. Auch von anderen Kunst- und FotohistorikerInnen, die dann wichtig für meine Arbeit waren und habe dann eben meinen eigenen Fokus sozusagen gesetzt, ja.
Sind denn die Fotomurals, ist denn die Publikation auch in Englisch erschienen, weil du ja in diesem Fall ein nordamerikanisches Phänomen beleuchtest? Macht ja dann Sinn, das auch in Englisch zu veröffentlichen.
Nee, genau, die sind nicht auf Englisch erschienen. Ich habe tatsächlich Teile auch schon in Aufsätzen publiziert und einer ist damals in einem Katalog für das Art Institute in Chicago erschienen, wo es eben auch vor allem um Lola Alvarez Bravo ging. Und da ist also schon was in englischer Sprache erschienen, aber das Buch habe ich damals eben auf Deutsch geschrieben, weil ich mir das damals auch nicht zugetraut hätte, das ganze Buch auf Englisch zu verfassen. Und überlege aber jetzt, wie ich das am besten angehen kann, dass vielleicht sogar nochmal eine englische Übersetzung erscheint, genau.
Ja, das macht ja total Sinn, weil das Phänomen ja dann in Europa nicht so bekannt war, zum Beispiel.
Ja, genau. Und da ist vor allem auch das Interesse sicherlich zwischen diesem Verhältnis Mexiko-USA, so 20er, 30er, 40er Jahre, auch in den letzten Jahren nochmal stark angestiegen. Also da gab es auch einige Ausstellungen dazu und so. Es gab immer viel Literatur, die gerade auch in den USA über mexikanische Kunst erschienen sind und auch gerade auch über diesen Austauschprozess zwischen den beiden Ländern. Und ich würde sagen, das hat in den letzten Jahren auch nochmal angezogen und da würde das natürlich auch sehr gut reinpassen.
Ja, ein gutes Stichwort. Kannst du das noch ein bisschen näher ausführen, dieses Verhältnis oder dieses interessante Verhältnis zwischen Mexiko und den Vereinigten Staaten? Wie gesagt, die Geschichte ist ja auch lang zwischen diesen beiden Ländern. Und was spielt da das Fotomural für eine Rolle? Oder was wird dadurch aufgezeigt durch dieses Fotomural vielleicht?
Ja, also die beiden Länder haben ja durchaus eine sehr interessante Beziehung zueinander und das war auch interessant, weil ich die Arbeit ja tatsächlich dann auch in der Zeit geschrieben habe, wo es erstmal den Präsidentschaftswahlkampf von Donald Trump gab, wo er dann schon ja mit der berühmten Mauer geworben hat, die er an der Grenze errichten wollte und dann eben auch seine erste Amtszeit und da ging es halt eben immer um Abschottung und darum, dass man da ja sich möglichst abtrennen möchte, dass man Migration eben nicht mehr zulassen möchte. Das hat natürlich jetzt auch wieder nochmal angezogen und nochmal eine andere Qualität bekommen. Und es war aber super interessant, diese Arbeit eben auch in der Zeit zu schreiben, weil meiner Meinung nach diese Arbeit, aber auch schon andere Arbeiten und Beschäftigungen mit dem künstlerischen Austausch davor eben zeigen, dass so eine Abschottung eben gar nicht möglich ist, dass sich diese beiden Länder eben immer auf unterschiedliche Art und Weise befruchtet haben gegenseitig, dass es da eben immer diesen starken Austausch gab. Und es ist ja auch so, dass zum Beispiel bis zum Krieg zwischen Mexiko und den USA und dann 1848, also schon auch eine Weile her, ein Teil von dem, was jetzt die USA sind, noch zu Mexiko gehörte. Also da gibt's eben auch geografisch sozusagen Überschneidungen. Und dann sind eben immer auch Mexikaner in die USA gegangen und umgekehrt. Also auch gerade auf künstlerischer Ebene viele US-amerikanische KünstlerInnen in die USA, nach Mexiko gegangen, um sich da eben auch zu informieren, sich mit dem zu beschäftigen, was da auf künstlerischer Ebene zu der Zeit passierte, was eben einiges war. Also die MexikanerInnen wurden zu der Zeit eben auch sehr stark wahrgenommen und da verschob sich auch dieses, was man vielleicht als Zentrum-Peripherie bezeichnen würde. Man würde jetzt nach unserem heutigen Verständnis davon ausgehen, dass die USA ganz klar das Zentrum sind und Mexiko eher so Peripherie. Aber in der Zeit war es eigentlich eher umgekehrt. Also dass die MexikanerInnen wirklich auf künstlerischem Gebiet den USA weit voraus waren, die sich eigentlich eher schwer taten, sich aus dem Schatten der EuropäerInnen zum Beispiel zu lösen. Also es gab ja auch viele Immigranten aus den europäischen Ländern, die in die USA gekommen sind und es gab diesen starken Austausch mit Europa immer und sich von Europa zu lösen, fiel da unheimlich schwer. Man hat auch viele, ja, gerade große Aufträge an europäische KünstlerInnen vergeben und die US-AmerikanerInnen hinken sozusagen ein bisschen hinterher. Und in Mexiko ist zu der Zeit eben ja was gelungen, was in den USA nicht so stark gelungen ist, zu der Zeit zumindest, also in den 20er, 30er Jahren, nämlich sozusagen eine eigene künstlerische Bewegung auch aufzubauen, die dann auch über Mexiko hinaus ja Resonanz gefunden hat. Und das ist eben so die Zeit, in der ich auch mit meiner Arbeit dann einsetze.
Jetzt mal so nachgefragt, was ist passiert, dass sich das so stark dann verändert hat? War es dann doch der militärmächtige Staat USA, der sich da konstituiert hat und dann stärker wurde oder auch politisch und so weiter?
Ja, das kann man sicherlich so sagen, also auf politischer Ebene sicherlich. Und dann hat sich aber tatsächlich natürlich auch mit den, gerade mit den abstrakten Expressionisten um Jackson Pollock, hat sich dann auch eben so eine eigene US-amerikanische Kunstbewegung ja herausgebildet, die dann eben auch weltweit große Bekanntheit erlangt hat. Und die USA sind da sicherlich dann auch noch stärker dann zu einem Zentrum geworden, in dem KünstlerInnen dann auch bekannter geworden sind.
Ja, und die USA haben dann ja auch, wenn ich das richtig gesehen oder verstanden habe, ja auch dann die Kunst als kapitalistisches Segment sofort erkannt, zum Beispiel.
Genau, also dieser kapitalistische Kunstmarkt natürlich in den USA. In Mexiko ist es dann auch so, dass gerade auch diese Wandmalereibewegung der 20er, 30er Jahre mit den sehr bekannten Künstlern dann um Diego Rivera halt auch fast wie so ein Schatten waren, aus dem sich nachfolgende Generationen dann erstmal herauskämpfen mussten. Und das habe ich eben auch mit der Arbeit so ein bisschen nachgezeichnet, dass zum Beispiel dann eben Wandbilder in anderen Medien, wie zum Beispiel der Fotografie, erst auftreten, als das schon ein bisschen gelungen war, sich sozusagen stärker von dieser Wandmalereibewegung zu emanzipieren. Und das ist dann wiederum vielleicht auf der anderen Seite das Problem gewesen, dass da eben diese sehr bekannten männlichen Künstler waren, die dann auch ja einige Entwicklungen, wie zum Beispiel, dass Frauen auch nach vorne treten konnten, in bestimmten Bereichen etwas verhindert haben.
Ja, wie sie in vielen Bereichen auch heute noch, das muss auf jeden Fall aufgearbeitet werden. Ja, vielen Dank, liebe Johanna, bis hierhin. Macht doch jetzt noch mal ein bisschen Werbung für das Buch Fotomules.
Ja, mein Buch Fotomules ist eben im Degreuter Verlag erschienen und kann auch über die Website von Degreuter und auch überall sonst bestellt werden. Es ist tatsächlich aber auch Open Access verfügbar, was ich eine ganz schöne Sache fand, dass das geklappt hat, weil es natürlich die Zugänglichkeit erhöht, da diese wissenschaftlichen Bücher natürlich in der Anschaffung immer sehr teuer sind. Und ja, so ist es eben gegeben, dass sich jeder auch das Buch anschauen kann und herunterladen kann. Auch auf der Degreuter Website ist das möglich. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn einige mal reinschauen und sich mit dem Thema beschäftigen. Und ja, und ich freue mich natürlich auch sehr, dass ich jetzt in der Jury dabei sein darf. Und bin ich schon super gespannt auf die Einreichung, die es dieses Jahr geben wird.
Ja, das sind wir auch. Vielen Dank, Johanna, dass du dabei bist dieses Jahr in der Jury. Wir freuen uns darauf, euch alle zu gegebener Zeit in Regensburg vor Ort zu haben, um dann die Einreichung zu begutachten. Ja, bis dahin alles Gute und bis bald.
Ja, sehr gut. Bis bald.
Rethinking Photography.
Ja, mehr Informationen zu Johanna Spanke unter www.visual-skepticism.uni-hamburg.de. Diesen Link, der jetzt noch etwas länger dauert, habe ich natürlich für euch in die Shownotes eingefügt. Genauso wie den Direktlink zum De Kreuter Verlag, wo ihr gegebenenfalls das Buch direkt bestellen könnt. Und Johanna Spanke ist natürlich auch, auf Instagram unter @johannaspanke. Aber all diese Informationen habe ich selbstverständlich wie gewohnt in den sogenannten Shownotes nochmal zusammengefasst. Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast, teilt ihn mit euren Freunden und Bekannten und Kollegen und schreibt mir eine E-Mail an podcast@fotografie-neudenken.de. Danke fürs Mitdenken, danke fürs Dabeisein und fürs Reinhören. Gesund bleiben da draußen. Ciao, ciao und bis bald.
Rethinking Photography.
Fotografie neu denken. Der Podcast.